Ja, wir haben es mit Christian abgemacht. Christian deckt den Muttertag ab und ich trinke heute das Wort ab. So. Ich habe ein Gespräch gehabt in der letzten Woche mit einem Freund und dieses Gespräch hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Es war ein sehr dramatisches Gespräch, ein sehr ehrliches, ein sehr offenes Gespräch und ich habe dann gedacht, nachdem ich dieses Gespräch gehabt habe, ob es nicht uns auch eigentlich oft so geht. Und das hat mich dann inspiriert, heute diese Predigt vorzubereiten. Mag sein, dass es für einige eine Erinnerung sein wird, was ja auch gut ist, für einige vielleicht aber auch was Neues ist. Ich erzähle mal ein bisschen was von dem Gespräch. Also mein Freund und ich haben uns unterhalten, wir kennen es sehr gut, wir sind sehr offen, sehr ehrlich miteinander. Und er erzählte dann im Laufe des Abends, wo wir dann halt ein bisschen miteinander gesessen haben, Gemeinschaft gehabt haben, erzählte halt dann, haben wir uns generell über das Leben unterhalten, die Frage, und wie geht's dir? Gut, und was macht das Berufliche oder Finanzielle, wie auch immer, und Ehe und Kinder und so weiter, alles picobello. Er ist mit beiden Beinen im Leben, alles ist in Ordnung, ist wirklich gut. Und dann kam die Frage, ja, was macht dein Glaubensleben? Das haben wir auch letztes Mal schon in meiner Predigt gehabt, da ging es auch um die Frage, was macht eigentlich dein Glaubensleben? Wenn wir ehrlich sind, wenn wir wirklich ganz, 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 ganz ehrlich sind, was macht mein Glaubensleben? Wie geht es mir eigentlich mit Gott? Wie geht es mir eigentlich in der Beziehung zu Gott? Und dann brach er in Tränen aus und sagte, es funktioniert einfach gar nichts. Ich gehe in die Kirche, ich bin jeden Sonntag da, ich arbeite mit Kindern mit und so weiter und so fort, also er kommt nicht aus dieser Gemeinde. Und er sagte, aber ich spüre Gott nicht, ich erlebe Gott nicht, ich weiß nicht, wo Gott ist. Ich habe alles versucht, sagte er zu mir, ich habe dies, das gemacht und so, aber ich kann Gott einfach nicht finden. Ich dachte, ist das nicht interessant? Jemand, der seit Jahren, auch schon viele Jahre im Christentum unterwegs ist und hier vor mir sitzt unter Tränen und ehrlich erzählt, wie es ihm mit Gott geht. Auf der einen Seite war ich natürlich, wie kann ich ihm jetzt helfen? Aber auf der anderen Seite habe ich mich schon so sehr über seine Tränen gefreut, dass er darunter leidet. Wie viele von uns haben vielleicht auch so ein Glaubensleben und leiden gar nicht darunter, sondern leben einfach weiter, aber reflektieren nicht über, wie es ihnen wirklich geistig geht. Das hat mich sehr, sehr bewegt und dann habe ich mich gefragt, eigentlich geht es uns doch oft auch so, uns vielen geht es doch oft so. Wenn wir schon die Bibel nehmen, wenn wir uns die Pharisäer anschauen zum Beispiel, die Pharisäer und Schriftgelehrten, manchmal denken wir, Christentum ist doch, wenn ich mich ganz klar entschieden habe und ich halte mich an die Regeln und ich gehe zum Gottesdienst und ich bin verfolge den Gottesdienst, ich bin ein braver Christ und so weiter, ich gehöre dazu und ich bin ein Hardliner sozusagen. Ja, und das haben die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren auch solche Kerle und solche Menschen. Und die gingen rum und was haben sie gemacht? Sie haben halt in ihrer Religiosität das Beste, was sie hingekriegt haben, war, Menschen zu verurteilen. Sie haben die kleinen Schwachen genommen, sie haben ihnen noch mehr Lasten aufgenommen, sie haben verurteilt, das sind Sünder, das sind Zöllner und so weiter und so fort. Und obwohl diese Menschen scheinbar so nah an Gott dran sind, so wie vielleicht wir auch oft in den Kirchen und in unserem sogenannten religiösen Leben, aber in Wahrheit, wenn wir ehrlich sind, wenn wir wirklich ehrlich sind, wenn wir in unser Gebetsleben hineinschauen, in unser Glaubensleben hineinschauen, dann müssen wir ehrlich bekennen, ich höre Gott nicht und es funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, uns vielen geht es auch so in der heutigen Zeit. Ja, ich habe auch, ich würde sagen, mein Glaubensleben funktioniert, aber ich habe auch viele Phasen, oft Phasen, wo ich mich komplett mit ihm identifizieren kann und ich sage, Gott, wo bist du eigentlich? Ja, wo bist du eigentlich? Warum bist du gerade nicht erlebbar, nicht erfahrbar in meinem Leben? Genau das Gleiche in der Bibel waren Pharisäer und Schriftgelehrten. Und dann hast du aber auch die Sünder gehabt, die Zöllner gehabt. Und da war der Unterschied oft, zumindest in den Schriften, die waren irgendwie auch weit weg von Gott. Sie hatten auch keine Beziehung zu Gott, aber sie waren ein Stückchen ehrlicher. Das war oft der Unterschied, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten sich was vorgemacht haben, als ob sie gerecht wären, als ob sie wirklich dabei wären. Nur weil sie ein paar Gebote und ein paar Regeln einhalten, die andere Leute nicht einhalten, hatten das sie so innerlich aufgeblasen. Und die anderen dagegen, sie wussten, sie haben es verhauen, sie wussten, sie sind Sünder, sie wussten, sie sind schlimm dran, aber wussten auch nicht, wie sie zu Gott umkehren konnten. Da konnten die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht helfen. Die waren alle in der Sackgasse. Und dann sagte Jesus, lass sie, das sind Blinde, die Blinde führen. Schlimmer Zustand. Deshalb, das ist eine, und wir haben das auch, wir haben letztens ja auch Matthäus Kapitel 10 gelesen, da haben wir gelesen, dass Jesus gekommen ist, das Schwert zu bringen. Er ist gekommen, Vater und Mutter zu entzweien und so weiter und so fort. Ich habe früher immer Schwierigkeiten mit diesen Versen gehabt. Ich dachte, was ist das, wo ist da der Gott der Liebe, der sowas reinbringen möchte? Und dann ist mir einfach klar und deutlich bewusst geworden, dass Jesus die Beziehung zu dem himmlischen Vater, zu Gott selbst, viel wichtiger ist als meine Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu meinen Eltern, zu allen anderen herum. Er sagt, es ist mir lieber, du hast ein Schwert in deinem Leben. Es ist mir lieber, du wirst verfolgt. Es ist mir lieber, du hast jeden Tag nur Nöte und Schwierigkeiten. Hauptsache, deine Beziehung zu dem lebendigen Vater funktioniert. Das ist mir viel wichtiger, als wenn du mit allen Leuten Frieden hast, es geht dir ganz gut, alles schön in Ordnung und du bist total safe und sicher und so weiter und so fort, aber deine Beziehung zu Gott funktioniert gar nicht. Da tickt Gott ganz anders, weil er weiß, diese Beziehung errettet mich, diese Beziehung gibt mir neues Leben, diese Beziehung befreit mich, ja? Diese Beziehung gibt mir die Ewigkeit mit dem lebendigen Gott, obwohl ich auf dieser Erde eine kurze Zeit Schwierigkeiten habe, wie das Bibel sagt, eine kurze Zeit des Leidens, die nicht ins Gewicht fallen wird im Vergleich zu der Ewigkeit. Ja, die Ewigkeit ist ja ein sehr dehnbarer Begriff, so in diesem Fall. Deshalb habe ich überlegt, woran liegt es eigentlich bei uns, dass wir im Glauben solche Schwierigkeiten haben? Wo sind eigentlich die Blockaden? Und da möchte ich mit euch noch einmal eine Geschichte lesen, die uns sehr gut bekannt ist aus Johannes 4. Ich habe technische Probleme gehabt, deshalb müsst ihr heute eure Handys, eure Bibeln rausholen und da ein bisschen mitlesen. Deshalb, es gibt keine PowerPoint, wo ihr dann einfach mitlesen könnt oder einfach gut zuhören. Also Johannes 4. Ab Vers 7, da hat Jesus eine Begegnung gehabt mit einer Frau, das war die samaritische Frau, das war eine Frau, die nicht zu den wahrhaftigen, heiligen, guten, gerechten Juden gehörte, sondern sie war eine Frau, die ja eine Geschichte, eine Vergangenheit hatte, die Sünden begangen hatte in ihrem Leben und wahrscheinlich solche Sünden begangen hatte, dass sie sogar die Gesellschaft andere Leute mied, weil sie keinen Bock hatte, dass Leute mit dem Finger zeigen, foltern und sagen, guck mal, diese Frau, das ist so eine ruchlose Frau, die ist so durch den Wind, mit der wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und die kam zu der heißesten Zeit sozusagen an diesen einen Brunnen, um dort Wasser zu schöpfen. Die hatten ja keine Wasserleitung gehabt und so, sie mussten das Wasser sich immer wiederholen. Und genau zu diesem Moment und für diesen Moment ist Jesus auch an diesen Brunnen gegangen, um sich mit dieser Frau zu unterhalten. Dann heißt es, da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie. Jesus war auch müde, Jesus war durstig, gib mir etwas zu trinken. Also ganz interessant in diesem Dialog hier, Jesus fängt von außen, also er fängt mit einer weltlichen Geschichte sozusagen an und entwickelt das Gespräch in das Herz, in das Glaubensleben hinein. Also da können wir auch was von lernen. Also wir können anfangen, über Ferraris zu reden, über Eurovision reden oder was weiß ich reden und so ein Zeugs. Und dann können wir aber auch auf den Glauben kommen. Das macht Gott ganz oft mit uns. Er benutzt diese Welt, um zu uns zu reden. Seine Jünger waren nämlich in einen Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samariterin. Die Juden vermieden nämlich jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete zu ihr, also Jesus geht gar nicht auf dieses Statement ein, sondern er geht jetzt von diesem Wasser auf den inneren Durst dieser Frau, auf das innere Bedürfnis dieser Frau geht er ein und sagt zu ihr, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also hier macht jetzt Jesus einen Sprung von dem normalen Wasser zu dem lebendigen Wasser, zu einem Wasser, nachdem wir alle verlangen haben. Ja? Und er benutzt dann diesen Brunnen, um dieses Gespräch dahin zu führen. Und dann sagte die Frau zum Herr, sagte die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief, woher willst du denn dieses lebendige Wasser haben? Also die Frau ist noch nicht ganz da, wo Jesus ist, sie ist immer noch im äußerlichen Bereich, aber Jesus bleibt dran und sagt zu ihr dann in Vers 13, sagte Jesus, erwiderte, jeder, der von diesem Brunnen trinken wird, wird durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser sprudelt bis ins ewige Leben hinein. Die Frau sagt, ganz ehrlich und direkt, jetzt wo es wirklich drauf ankommt, Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau. Dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Schöpfen kommen. So, und jetzt werde ich einen Bogen spannen, ein bisschen. Und hier wird es um dieses Wasser gehen. Jesus hat gesagt, wenn du von diesem Wasser trinken wirst, ja, wirst du wieder Durst haben. Aber wenn du von dem Wasser trinken wirst, das ich dir geben werde, wirst du nie wieder Durst haben. Du wirst nie wieder durstig sein. Und hier geht es natürlich nicht um das äußerliche Wasser, hier geht es um ein anderes Wasser, um das Wasser für die Seele, um das Wasser für unseren Geist, für das Innerste des Menschen. Und dieses Wasser, von dem Jesus spricht, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, wenn du erkennen würdest, mit wem du es zu tun hast. Ja, ich weiß genau, habe ich dir schon erzählt, letztens haben wir jemanden gehabt in dem ukrainischen Kurs. Und dann saß da eine Frau neben mir und die hat noch nie eine Physalis gegessen. Finde ich so interessant, eine Physalis, ja, also ist ja bei uns Standard. Jeder kennt eine Physalis. Wisst ihr, eine Physalis, ne? Diese gelbe Frucht, die man so öffnen kann und die ja nicht ganz gut schmeckt. Die einen mögen sie, die anderen mögen sie nicht, wie mit allen Sachen. Und dann sagte diese Frau plötzlich, was, das kann man essen? Ich habe gedacht, das sind immer nur Beeren zum Dekorieren. Ich dachte, die wären giftig. Und wie vielen Menschen geht es von uns auch so, dass wir eigentlich bei Jesus nicht wissen, mit wem wir es zu tun haben? Wie viele haben von uns gedacht, genauso wie ich auch, das erste Mal, als ich in einer Kirche vorbeigelaufen bin, gesagt, dort wirst du doch kein Leben finden. Ich habe gedacht, das ist Gift, das ist nur zu Deko da. Aber in Wahrheit ist das eine wahre Frucht gewesen, die mir was Gutes tut. Und so auch hier, wenn sie erkennen würde, wer mit dir redet, dann würdest du ihm bitten, gib mir dieses Wasser. Und das ist so einfach mit Gott, dass wir hinkommen können, einfach bitten können, dieses Wasser zu bekommen. Und das Besondere an diesem Wasser, das Wasser kommt in dich hinein und es wird zu einer Quelle, die weiterhin Wasser produziert, in die anfängt zu sprudeln, in die anfängt zu wirken. Solch ein Wasser ist das. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, und dann entdecken wir in der Bibel einen Vier-Stufen-Plan. Ich nenne es mal den Vier-Stufen-Plan. Und der Vier-Stufen-Plan fängt damit an, dass Gott Adam und Eva geschaffen hatte. Und dann heißt es dort in der Schrift, und Gott wandelte in diesem Garten. Eden bedeutet Freude, ja? Das heißt, er wandelte in diesem Garten in der Gemeinschaft mit Menschen. Gott hatte von Anfang an ein Bedürfnis gehabt, mit dem Menschen zusammen zu sein. Es war niemals sein Plan, von Menschen getrennt zu sein. Die Lebensquelle, die Wasserquelle und der Mensch, die Blume sozusagen, sollte mit dem Grundwasser verbunden sein. Niemals getrennt sein. Gott wollte nicht, dass wir sterben. Gott wollte nicht, dass wir verwelken. Aber aufgrund von Sünde, also Sünde gegen Gott, das heißt, wir haben gegen Gott gehandelt, kam es zu einer Trennung zwischen Gott und uns. Aber Gott hat nicht aufgegeben. Die nächste Stufe Gottes war dann, wenn man in die Bibel hineinschaut, dann hat Gott eine andere Idee gehabt. Er hat eine Stiftshütte, also ein Zelt. Er hat erst sozusagen den Mose genommen, der Mose ist auf dem hohen Berg gestiegen und dort auf diesem hohen Berg schenkte er Mose einen Einblick in den Himmel hinein. Und dort in dem Himmel konnte er Dinge erkennen und Dinge sehen und nach diesem Vorbild sollte er eine Hütte, also ein Zelt auf der Erde entrichten. Hat, gibt Gott ganz klare Anweisungen, welches Fell er benutzen soll und so weiter und so fort. Das war nichts Hightech, das war wirklich, Gott benutzte das, was die Menschen damals hatten. Und dieses Zelt wurde als Zelt der Begegnungen genannt. Das heißt, Gott wollte wieder unter den Menschen wohnen. Die Menschen haben ja sowieso immer ein Verlangen, irgendeinen sichtbaren Gott zu haben, einen Götzen zu haben, irgendwas, was sie anfassen und greifen können. Gott sagte, okay, wenn ihr es wollt, hier bin ich, ich möchte unter euch wohnen, aber ihr müsst mit allen Konsequenzen rechnen, denn ich bin ein heiliger Gott. Und dann ist da etwas passiert, was, glaube ich, auch heute auch noch in unserem Leben da ist. Die Menschen lebten zwar in der Gegenwart Gottes, also sie konnten zu dem Zelt kommen, aber sie lebten oft immer noch nicht mit Gott. Das heißt, sie gehörten zu dem Volk Israel, sie gehörten zu dem auserwählten Volk. Gott lebte in diesem Zelt und zur gleichen Zeit aber lebte Gott nicht in ihren Herzen. Denn sie lebten immer noch entfremdet von Gott, sie sündigten und handelten gegen Gott. Und deshalb musste Gott Propheten schicken, um das Volk immer wieder zurückzuholen in die Gemeinschaft mit Gott. Und dafür hat Gott manchmal Dinge zugelassen, wo sie sagen, boah krass, was ist das überhaupt für ein Gott? Er hat Kriege zugelassen, er hat Hungersnöte zugelassen, er hat alles zugelassen. Wie gesagt, das ist etwas, was wir nicht verstehen, oft nicht verstehen. Gott ist deine Beziehung zu ihm wichtiger als dein Wohlergehen auf dieser Erde. Ganz klar und deutlich, er ist radikal verliebt in den Menschen und will unbedingt diesen Menschen für sich selbst haben. Das ist das, was ich aus der Bibel herauslese. Und deshalb geht Gott oft manchmal krasse Wege mit uns. Und dann heißt es auch weiterhin, und das, dann kommt denn die nächste Stufe, die Menschen haben sich immer gegen Gott gestellt, haben nicht mit Gott gelebt und trotzdem hat Gott diesen Plan nicht aufgegeben. Und dann heißt es zum Beispiel in Johannes 1, Vers 14, da heißt es, und das Wort, Gott selbst, wird als das Wort bezeichnet in diesem ersten Kapitel hier, und das Wort wurde Fleisch oder wurde, andere Übersetzungen sagen, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Das Wort wohnte, dort wird auch ein anderes Wort gebraucht, heißt, und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Also genauso wie in diesem damaligen Zelt vor tausenden von Jahren, wo Gott drinnen gewohnt hat, wo seine Herrlichkeit hingekommen ist, genauso wohnte jetzt Gott nicht nur in einem Zelt, sondern wie in einem Zelt wohnte Gott in dem Menschen Jesus. Und dort war er vollkommen anwesend. Dort war seine ganze Gegenwart, die ganze Größe, die ganze Güte, die ganze Herrlichkeit Gottes war in Jesus anwesend. Aber nur in Jesus. In niemand anders. Und genau das Gleiche, Jesus wandelte unter den Menschen und die Menschen, die einen glaubten an ihn, die anderen glaubten nicht an ihn. Und am Ende, auf jeden Fall, schrien sie, kreuzigen, kreuzigen. Das Gleiche, was sie damals mit der Stiftshütte getan haben, wie sie Gottes Gebote verworfen haben. So haben sie auch hier Jesus verworfen. Und sie haben das Leben nicht erkannt. Sie haben immer irgendwie ihn angesehen, wie diese Frau, diese Physalisfrucht, und gesagt, das ist Gift. Das ist nur dekorativ. Das ist nichts für mich. Aber der Wunsch Gottes, ich würde sagen, das ist die Hauptlinie eigentlich in der Schrift. Gott möchte mit den Menschen zusammenwohnen. Und er möchte nicht nur mit den Menschen zusammenwohnen, und das ist jetzt das, was uns betrifft, Gott möchte auch in uns wohnen. Ja? Also er wollte nicht nur in Jesus alleine wohnen, ja? Und deshalb, dafür musste sein Leib sozusagen zerbrochen werden, damit der Geist Gottes herausbefreit wird in unser Leben hinein, indem wir die Reinigung von unserer Schuld und Sünden durch seinen Opfertod erleben und erfahren. Er stirbt für uns am Kreuz, damit Gott in uns hineinziehen kann und, wie wir es dann jetzt hier in Johannes 4 gelesen haben, und er eine lebendige Wasserquelle in uns werden kann. Dieses lebendige Wasser ist Gott selbst in uns. In Korintherbrief heißt es, wisst ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Wisst ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? In Johannes 14 heißt es, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir werden in ihm unser Zelt errichten. Wir werden zum Tempel Gottes. Das ist der allergrößte Wunsch Gottes. Und dafür kann er uns sehr harte und schwierige Wege führen. Und er wird es gnadenlos machen, weil er uns unbarmherzig liebt. Er will es tun. Er will in die Gemeinschaft mit uns kommen. Dann, er wird dafür Krankheiten gebrauchen, Schwierigkeiten, Kriege, Nöte, Missstände. Er wird alles Mögliche, er wird gute Zeiten gebrauchen. Er wird die Natur gebrauchen, er wird alles gebrauchen, weil er so sehr uns Menschen erreichen möchte, weil er mit uns leben möchte und in uns leben möchte. Und die vierte Stufe, die erwähne ich nur kurz, das ist sozusagen das Endspiel. Das ist die finale Phase, das ist sozusagen, dann sind wir eigentlich angekommen, das ist Offenbarung 21, da heißt es, Und vom Thron Gottes hörte ich eine laute Stimme rufen, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird kein Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Ja, das heißt, das ist das Finale, wo wir eigentlich hinwollen. Wir sind sozusagen in der Zwischenzeit, wo wir Gott in uns haben, aber wir haben noch die letzte Stufe, wo wir Gott sichtbar, real in unserem Leben haben werden, also realer als jetzt, ja, wo er unter uns wohnen wird und wo die ganzen Dinge, die unser Leben bedrohen, ja, das, was Gott heute manchmal gebraucht, um unser Herz zu erreichen, das wird er dort alles wegschaffen und es wird diese ganzen Kämpfe nicht mehr geben. Und das ist diese Ewigkeit, auf die wir uns alle freuen, nach der wir alle Sehnsucht haben, weil hier auf der Erde im Moment alles nur unfertig ist, nicht vollkommen ist. Ja? Also das ist etwas, was Gott haben möchte. So, und jetzt möchte ich zurückkommen zu dem Punkt. Jesus kommt als Wasserquelle in unser Leben. Wenn wir erkennen, wie er ist, wenn wir erkennen, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, dann kann ich ihn einladen, dann kann ich bitten, Herr, komme du in mein Leben hinein. Und dann heißt es in der Schrift, und der Vater und Jesus werden in mich hineinkommen als Tempel und sie werden anfangen, in mir zu zelten. Sie nehmen in mir Wohnung, machen in mir eine Wohnung. Ja? Nicht zur Miete, sondern dauerhaft. Ich werde zum Eigentum, zum Tempel Gottes und sie wohnen in mir. Und dann ist mir bewusst geworden, dass eigentlich genauso wie damals die Juden, die den Tempel Gottes hatten, genauso wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, obwohl sie scheinbar so nah bei Gott sind und Gott ist so nah mit uns wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Er lebt in uns und trotzdem machen wir einen Bogen um ihn herum. Und hier in dieser Stelle heißt es, Jesus sagte zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinken wird, wird wieder durstig werden. Jeder, der von diesem Brunnen, von diesem weltlichen Brunnen trinken wird, Er muss immer wieder zurückkommen zu diesem Brunnen und er wird immer wieder Durst haben. Und dann sagte diese Frau zu ihm, gib mir von diesem Wasser, sodass ich nicht mehr herkommen muss, um zu trinken. Und daraufhin sagt Jesus zu ihr einen Satz, der, wenn man den verstehen muss, dann sagt er hier in Vers 16, Kapitel 4 in Johannes, geh und hole deinen Mann hierher. Gib mir dieses Wasser. Jesus redet ganz viel, ganz groß über Wasser und ewiges Wasser und plötzlich, geh und hol deinen Mann her. Und dann sagte sie, ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Das ist richtig, sagte Jesus, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du Wahres gesagt. Die Frau sagt, hey, du bist ein Prophet. Woher weißt du denn das? Und hier spiegelt er Jesus. Er benutzt dieses irdische Wasser und spiegelt ihr. Und er sagt so, liebe Frau, in meinen Worten jetzt, sagt so, weißt du, was eigentlich dein Brunnen ist? Dein Brunnen sind Beziehungen zu Männern. Hey, du hast von einem Mann getrunken, ja, und dann bist du nicht satt geworden. Und dann bist du wieder durstig geworden. Und dann bist du wieder zu diesem Brunnen gelaufen, also wieder die gleiche Quelle, ja, wieder Beziehungen hinein und dann hast du wieder getrunken und du bist nicht satt geworden. Und dann hast du wieder getrunken und bist nicht satt geworden. Und wieder getrunken. Und jetzt hast du 5 Männer gehabt und Nummer 6 hast du in deinem Leben. Und du hast immer noch nicht Wasser in dir, welches dich dauerhaft stillt. Dein Bedürfnis wird nicht gestillt. Und wir können das erweitern auf alles eigentlich in unserem Leben. Ganz einfach, wir können einfach sagen, was machst du, was mache ich in meinem Leben, wenn ich Leere in meinem Herzen spüre? Dafür gibt es auch andere Wörter, vielleicht für mehr für Jugendliche, wenn ich Langeweile habe. Das ist das Gleiche wie Leere eigentlich. Ich habe Langeweile in meiner Seele, in meinem Herzen. Und was tue ich dann mit dieser Langeweile? Was mache ich denn damit? Und wisst ihr was? Wir gehen ganz oft zur Welt und trinken von der Welt. Und jedes Mal, wenn wir davon trinken, das kennen wir alle, werden wir wieder Durst haben. Und das Schlimme bei uns, in unserem Fall ist es, wir haben die Quelle des Lebens in uns. Aber wir entscheiden uns oft, zur Welt zu gehen und von der Welt zu trinken. Und dann trinke ich an einem Tag von der Welt. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn dein Ziel ist es oder deine Lehre gefüllt wird, durchs Geld verdienen zum Beispiel. Keine Ahnung, Business als Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Ich werde das nicht verurteilen. Business zu haben, alle ihren Platz. Ich will nichts verteufeln, was ich gleich erwähnen werde. Ja, außer vielleicht Drogen, die würde ich verteufeln. Aber alles andere, ja. Ich mache das, ich habe diese Lehre und ich will irgendwas aus meinem Leben machen und ich entscheide mich, ich starte ein Business, ein Unternehmen. Und dann habe ich einen gewissen Erfolg gehabt und dann merke ich, es stillt mich nicht und ich bekomme Durst nach mehr. Und dann investiere ich mehr hinein und mehr hinein und mehr hinein. Und ich finde, du kannst das eigentlich alles vergleichen, fast wie mit einer Droge. Droge ist auch so gut, ja. Ein Mensch, der ich habe mal vor kurzem eine kurze Doku gesehen über eine Straße in Amerika. Es hat mir so leid getan, diese Menschen zu sehen. So leid, weil die sind so schwer zu erreichen. Da gibt es eine Straße, das ist so eine Junkie-Straße. Die leben da auf der Straße, die nehmen die billigsten und die zerstörerischsten Drogen, die es gibt. Sie nehmen sie und sie stehen dort, werden interviewt und stehen dort mit Tränen und weinen, dass dieses Zeug ihr Leben zerstört. Aber sie können nicht aufhören, es zu nehmen, weil sie einmal davon getrunken haben, es macht sie durstig, aber es zerstört sie. Es wird zu keiner Quelle des Lebens in ihnen. Sie haben einen falschen Gott im Leben erwählt und dieser Gott bestraft sie sehr hart im Leben. Und dann habe ich gemerkt, wie mit meinem Freund, mit dem ich geredet habe und wie es bei mir auch oft geht. Ich komme auch manchmal in den Zustand, wo ich sage, Herr, wo bist du eigentlich? Und ich erfahre Gott nicht mehr und ich erlebe Gott nicht mehr. Wisst ihr, für mich ist es, wenn ich an die Gemeinde auch denke oder an Christen denke, für mich ist es schön, wenn ihr in den Gottesdienst kommt, wenn ich auch hier sein kann und so weiter. Aber was für mich noch wichtiger ist, wenn ich mit euch ins Gespräch komme oder mit jemandem, dann höre ich, du, ich habe mit Gott Gemeinschaft gehabt, er hat mich geführt, er hat mich geleitet und ich habe gesehen und dann diese, oh Gott hat mich frei gemacht, dass du was mit Gott erlebt hast. Dass du eine reale Beziehung zu Gott hast, das ist mein Hauptgebet für unsere Gemeinde. Dass wir eines Tages dahin kommen, für mich selbst auch, für meine Kinder. Für meine Kinder habe ich immer gebetet, Vater, mich immer, ich bitte dich, beschütze und bewahre meine Kinder. Und dass sie keine Namenschristen werden, Hauptgebet für meine Kinder. Sondern ich bitte dich, dass sie von jung auf eine Erfahrung mit dir machen können und sehen können, dass du ein realer Gott bist und dass ich für dich im täglichen Leben entscheide, dich zu suchen, mit dir Gemeinschaft zu haben. Wie gesagt, wenn ihr von diesem Wasser trinken werdet, nehmt euch mal, wir haben, das ist, ich will es nicht verteufeln, aber das haben wir schon oft gehabt, nehmt ihr Medien als Beispiel, nehmt ihr irgendwelche Serien auf Netflix, wir kennen das alle, wir haben alle schon mal gesuchtet, wie YouTube-Kanäle hier für junge Leute und so weiter, dann hast du eine Sache oder YouTube-Shots oder Instagram und so weiter und so fort und dann sitzen wir dort und wir verplempern unsere Zeit und die Leere in unserem Herzen nimmt zu. Ja? Wir bekommen nicht dieses Wasser, was mich erfüllt und stillt und was mir eine Quelle des Lebens wird. Und ich muss lernen, zu dieser Quelle zu gehen. Und wisst ihr, was das bedeutet, wenn mich diese Leere richtig hart trifft? Ja? Und dann bin ich im Entscheidungsprozess und dann entscheide ich mich für den lebendigen Gott. Und wisst ihr was? Für mich ist das so ganz oft, wenn ich dann in diesem Kampf reinkomme, die Entscheidung für Gott scheint irgendwie langweilig im ersten Moment. Die ist irgendwie so anstrengend und dann beten und Gott suchen und dann Handy ist doch viel leichter. Ja? Und es wirkt total nicht attraktiv für meinen alten Menschen. Mein alter Mensch wehrt sich dagegen. Das ist ein geistlicher Kampf. Ja, was ist dem Teufel das Wichtigste? Dass du bloß keine gute Beziehung mit Gott hast. Der macht alles, um dich von Gott zu trennen, um dein Gehirn, deine Seele, alles Mögliche so sehr mit Dingen zu beschäftigen, dass du keine Zeit hast für den lebendigen Gott. Und dann vergeht ein Monat, dann vergeht ein Jahr, dann vergehen 5 Jahre, dann vergehen 10 Jahre. Und dann das Einzige, was du in deinem Leben hast oder ich in meinem Leben habe, ist mein Bekehrungserlebnis. Ja, damals habe ich Gott erlebt und danach 10 Jahre lang nichts mehr mit Gott erlebt. Keine Begegnung gehabt, kein Reden Gottes durch das Wort gehabt, keine Gebetsgemeinschaft gehabt, die wirklich funktioniert, weil ich mich immer entschieden habe, aus der falschen Quelle zu trinken. Ein Stückchen Selbstverleugnung gehört immer dazu. Ein, wie Paulus sagte, gebt nicht Raum für euer Fleisch, damit Begierden in eurem Körper nicht erweckt werden. Es ist manchmal ein Kampf, ein Entscheidungskampf. Den gemütlichen, leichten Weg zu gehen und zu Gott zu kommen, ist nie gemütlich und nicht leicht. Es ist immer ein Stückchen auch Herausforderung. Man fängt an zu beten und wenn man lange Zeit von der falschen Quelle getrunken hat, die einen belogen hat, ja, und du dich dann entscheidest, und wieder zu Gott zu kommen, dann gibt es so eine Übergangsphase, die sehr herausfordernd ist. Ja, du wirst sogar schnell frustriert sein. Du hast dann einmal die Zeit genommen, einmal gebetet, einmal Gemeinschaft gehabt und ja, das hat wieder nicht funktioniert. Kennt ihr das? Kennt ihr diese Kämpfe? Also bei mir ist das immer wieder, das nervt mich. Deshalb sage ich, ich freue mich am allermeisten auf die Ewigkeit, weil ich endlich diesen Kampf in mir habe. Ich habe eigentlich nicht mehr diese Widerstände. Das ist nicht mal, dass ich dann einfach nur Ruhe habe und dort chillen kann und so weiter. Nein, dass eigentlich diese Kämpfe aufhören, wo ich immer wieder falsche Entscheidungen getroffen habe. Weil ich diese Versuchung nicht mehr habe. Ich bin mit Gott. Ich liebe Gott. Und es gibt eine Seite in mir, die Gott liebt. Und es gibt eine andere Seite in mir, die Gott verabscheut. Das ist mein alter Mensch. Der kann Gott nicht ab. Der will machen, was er will. Der will König sein. Der will keinen Gott über sich selbst haben. Der will sich niemandem unterordnen. Der ist nicht demütig, der ist hochmütig, der ist stolz, der ist arrogant, der ist selbstsüchtig. Ja, und wir stehen alle in diesem Kampf. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, ein wichtiger Vers eigentlich für diesen Kontext hier besonders. Mehr als alles, heißt es hier, mehr als alles, hüte dein Herz. Mehr als alles, hüte dein Herz. Mehr als alles. Ja, was? Alles. Hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Aus ihm strömt das Leben. Und Jesus sagt auch, da heißt es in Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, ja, Herz, wer an mich glaubt, aus dem werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt. Hier heißt es auch in Sprüche, mehr als alles hüte dein Herz. Du bist der Manager deines Herzens. Ich bin der Manager meines Herzens. Und ich finde, zu oft sind wir eigentlich, obwohl wir schon einmal der verlorene Sohn gewesen sind, wie war es bei dem verlorenen Sohn? Verlorener Sohn geht vom Vater weg. Ja, der verhaut sein ganzes Geld mit Prostituierten und mit Freunden und so weiter und so fort. Und er kommt so stark am Boden an, dass er sagt, dass er dann beim Schweinehüten angekommen ist, bei einem Beruf, der stinkt, der unangenehm ist. Und dort verlangt er mit dem Essen der Schweine. Hier haben wir dieses Wasser, diesen Brunnen, von dem wir immer wieder Durst haben, seinen Hunger zu stillen. Und dann, da, wo er am Boden gelandet ist, so tief am Boden ist, dort erinnert er sich, meine Güte, ging es mir nicht gut beim Vater. Ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich immer in diesem Kreislauf stecken geblieben sind. Wir durchleben das immer wieder. Müssen wir immer so schlimm fallen? Müssen wir immer wieder bei den Schweinen landen, dass wir sagen, okay, jetzt komme ich zu Gott? Was ist das für eine Liebesbeziehung, wenn wir nur so zu Gott kommen? Warum können wir nicht unsere guten Zeiten, unsere starken, schönen Zeiten auch Gott widmen? Warum nicht erst dann, wenn wir komplett am Boden sind? Die Frau, sie füllte sich mit den Männern, mit den Beziehungen zu Männern. Mit was fühlst du dich? Mit was fühlst du deine Leere? Mit was fühle ich meine Leere jetzt in diesem Moment? Unabhängig davon, ob du an Gott glaubst oder nicht an Gott glaubst. Woran hängst du dein Herz? Wovon machst du deine Leere abhängig? Daran kannst du sehr gut entscheiden, wer auch dein Gott eigentlich gerade ist, wer dein Leben bestimmt. Und jeder Mensch hier, wenn wir tief ins Herz reingehen, ihr werdet mit der Schrift hier mit übereinstimmen, es macht mich einfach nicht satt. Es erfüllt meine Seele nicht. Deshalb, wenn wir uns in diesen Zeiten entscheiden, ich möchte in die Beziehung zu Gott kommen, ich möchte in die Gemeinschaft zu Gott kommen, entsteht immer in dir ein Kampf. Das ist normal, das gehört dazu. Ja, also und ganz oft werden wir auch geprüft, auch in diesen Zeiten. Wenn ich dann in so einer Phase bin, dann gehe ich zu Gott und dann fange ich an, sehr billig Bibel zu lesen an und sehr billig zu beten. Ich versuche irgendwie, und das ist mir zu kompliziert, und dann gehe ich weg. Und jetzt ist die Frage, ob du wirklich mit Gott zusammenleben möchtest oder nicht. Ob du dranbleibst oder nicht. Und da möchte ich dir Ausdauer wünschen vom ganzen Herzen. Wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist und nicht mehr das in deinem Leben hast, wenn Gott für dich nur Theorie ist, ja, dass du dich wieder aufmachst wie der verlorene Sohn. Dass du wieder sagst, ich möchte zu meinem Vater umkehren. Und wenn du plötzlich merkst, dass all deine Freunde und all das Geld und die Begierden und die Drogen und alles Mögliche dich festhalten, reiß dich los davon, bleibe dran. Das kann ein Kampf sein von mehreren Tagen, Wochen sogar. Aber es ist besser, wenn du leidest, aber eine vernünftige Beziehung zu Gott hast, als wenn es dir gut geht und du keine Beziehung zu Gott hast. Denken wir an den Menschen, der den Kornspeicher voll hatte. Und dann sagt Gott zu ihm, du Narr, heute werde ich deine Seele von dir fordern. Er wollte seinen Kornspeicher erweitern. Der hat sich nicht über die Beziehung zu Gott gekümmert, nur auf das, was auf der Erde ist. Du Narr, heute werde ich deine Seele von dir fordern. Und was kannst du geben, um deine Seele zu erlösen? Was kannst du für deine Seele geben? Das ist eine lebenswichtige Situation für uns, die wir an Gott glauben. Aber auch für dich, der du an Gott nicht glaubst. Wenn du diese Lebensquelle, diese Wasserquelle des ewigen Lebens in dir noch nicht hast, dann lädt dich Gott heute auch ein. Ganz einfach, indem du Jesus deine Sünden bekennst und ihn einlädst, in dein Leben hineinzukommen. Dann wirst du dieses lebendige Wasser erleben. Wie viele von uns es hier getan haben. Du wirst sehen, es ist Realität. Gott ist real. Und das wünsche ich dir vom ganzen Herzen. Lass uns diese Sachen ernst nehmen. Lass uns aufhören, Sachen aufzuschieben. Das ist auch ein ganz, ganz morgen, später. Viele von uns, wenn wir uns selbst, unser Herz prüfen, viele von uns wissen ganz genau, was sie zu tun haben. Aber wir schieben es vor uns her. Morgen. Lass mich zuerst das, später. Und wisst ihr was? Die größte Veränderung kommt, wenn du nicht mehr sagst, morgen. Wenn du nicht mehr sagst, zuerst das, zuerst dies, sagst, weißt du was, zuerst mein Gott und dann alles andere. Und dann wirst du merken, dass dein Bibellesen eine ganz andere Macht haben wird. Deine Gebete werden eine ganz andere Macht entwickeln. Wenn Jesus in deinem Herzen auf dem ersten Platz steht, dafür ist er gestorben, um Gott bei uns auf den ersten Platz zu stellen. Nicht zwei, nicht drei, sondern auf den ersten Platz. Wo steht Jesus bei dir? Wie ist deine Intensität der Beziehung? Ich habe, meine Tochter hatte Gäste gehabt zu Besuch, da waren ein paar Mädels da und da haben sie das Wort intensiv gehabt. Die haben ein Spiel gespielt auf dem Handy und dann heißt es intensiv. Und da fragte so eine von denen, was heißt denn intensiv? Und dann hat sie das in Jugendsprache übersetzt, so richtig krass, hat sie gesagt. Ja, wenn deine Beziehung so richtig krass mit Gott ist, ne? So richtig intensiv. Und lass uns nicht mit weniger zufrieden sein als damit. Lass uns auf unser Herz, auf den Heiligen Geist hören, auf die Botschaft, auf das Wort heute. Und lass uns aktive Schritte machen, um Gott zu suchen, damit Gott in unserem Leben keine Theorie ist, sondern Realität. Und das durch unsere Augen, durch unsere Hände, durch unser Leben sichtbar werden kann. Dazu möchte ich uns einladen und uns daran erinnern. Ich bete mit uns zusammen. Ich danke dir, mein Gott, für meinen Freund. der so ehrlich war. Ich danke dir, Herr, für seine Tränen, Herr. Danke, Herr, obwohl er alles hat, dass er sich seiner Lehre so bewusst war. Ich bitte dich, dass du ihn segnest, Herr. Er hat mich jetzt inspiriert, diese Predigt heute zu halten. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch uns segnest, Herr. Dass wir nicht mehr aufschieben, dass wir nicht mehr Kompromisse machen, Herr. Dass wir nicht sagen, Herr, du später, dass du endlich den ersten Platz in unserem Leben einnimmst. Vater im Himmel, hilf uns bei diesem geistlichen Kampf, Herr. Das ist dir so wichtig, Herr. Das ist dir so wichtig, dass die Beziehung zwischen dir und uns gut funktioniert. Danke, Jesus, dass du dafür dein Leben gegeben hast. Danke, dass ich und wir dir unsere Sünden bekennen können und dass du uns vergibst und reinigst und dass du in unser Herz einziehst, dass du Wohnung nimmst, dass du uns füllst mit dem ewigen, lebendigen Wasser, welches so eine Quelle des Lebens wird in uns. Herr, lehre uns, davon zu trinken und nicht von der Welt. Im Namen Jesu. Amen.